Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Als Vorbereitung auf die Predigt möchte ich aus 2. Mose 32 die Verse 1 bis 6 lesen, aus Hoffnung für alle. Als Mose so lange nicht vom Berg herabkam, versammelten sich die Israeliten bei Aaron und forderten ihn auf: Mach uns eine Götterfigur, die uns den Weg zeigt. Wer weiß, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Aaron schlug vor: Eure Frauen und Kinder sollen ihre Ohrringe abziehen und zu mir bringen. Da nahmen alle Israeliten ihre Ohrringe ab und brachten sie Aaron. Er nahm den Schmuck entgegen, schmolz ihn ein und goss daraus ein goldenes Kalb. Anschließend gab er ihm mit dem Meißel die endgültige Form. Als es fertig war, schrien die Israeliten: Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Daraufhin errichtete Aaron einen Altar vor der Götterfigur und ließ bekannt geben: Morgen feiern wir ein Fest zu Ehren des Herrn. Am nächsten Morgen standen alle früh auf und brachten Brand- und Dankopfer dar. Danach ließen sie sich nieder, um zu essen und zu trinken. Sie feierten ein rauschendes, ausschweifendes Fest. Ich möchte beten und wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Vater, danke für diesen Sonntag. Danke für die Begegnungen in diesem Abendgottesdienst. Du kennst all die Dinge, die uns begleiten, was uns bewegt und eventuell von dir trennt. Wir dürfen aber deine Liebe und deine Güte immer spüren. Schenke mir und uns die nötige Aufmerksamkeit für dein Wort. Segne Rolfs Worte in der Predigt. Amen.
Lieber Vater, du bist mitten unter uns. Segne unser Reden und unser Hören. Amen. Ich begrüße euch auch herzlich zum Abendgottesdienst. Ihr wundert euch vielleicht, dass ich die Predigt im Sitzen halten will. Das ist nicht das erste Mal, wie die Älteren unter euch das wissen. Heute wähle ich bewusst auch den Abstand zur Kanzel. Dort oben komme ich mir immer so fern von euch vor. Und hier, fast auf Augenhöhe, ist mir eigentlich wohler. Da kann ich mich auch etwas gelassener geben. Und ich bin entspannt da und ich glaube, das ist für alle gut. Seid bitte so freundlich, meine Rede kritisch zu prüfen. Denkt darüber nach und sprecht später mit mir, wenn irgendwelche Unklarheiten oder Zweifel oder andere Meinungen bestehen. Das ist überhaupt kein Problem. Doch genug der Vorworte. Heute steht der Zorn Gottes im Mittelpunkt. Und das ist eine interessante Thematik, die sich durch das ganze Alte wie auch durch das Neue Testament zieht. Ist euch eigentlich bewusst, wie oft Jesus zornig war? Lest mal nach. Bibelkundige könnten durch die Fülle der Bibelstellen eine ganze Predigtreihe darüber entfalten. Und das ist auch eine Seite Gottes. Eine, die, wenn überhaupt, am Rande erwähnt wird. Aber wie kann man unseren Gott lieben, wenn man eine Seite seines Wesens völlig ausspart, frage ich mich. Dieses Defizit will ich heute nicht ausgleichen, aber wenigstens ein paar Aspekte deutlich machen. Der vorgeschlagene Predigttext steht im 2. Buch Mose, Exodus, im 32. Kapitel, die Verse 7 bis 14. Ich lese nach Luther. Der Herr sprach aber zu Mose: Geh, steig hinab, Denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, dies sind deine Götter Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dies Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Mose wollte den Herrn, seinen Gott, besänftigen und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollten die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie vom Erdboden? Kehre dich ab von deinem glühenden Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast, ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel. Und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben. Sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Urteil, das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. Auf dem Berg Sinai ist Mose im Gespräch mit Gott. Es war ein langer, ein intensiver Austausch, der in unserer Bibel ganze 12 Kapitel lang wiedergegeben wird. Gestolpert bin ich, wie gesagt, über den Zorn Gottes, der entbrennen und das ganze Volk vernichten will. Wir wollen entlang des Predigttextes nur drei Aspekte des Zornes Gottes bedenken, uns an dieses riesige Thema herantasten, unter der Überschrift, Siebert hat sie genannt, der Zorn Gottes, ein Zeichen seiner Zuwendung. Zorn, da denkt man doch gleich an den Choleriker, der beim geringsten Anlass explodiert, der sich in Worten und Taten kaum zu bezähmen weiß. Wir alle kennen solche Menschen. Ein kleines Stück davon wohnt, muss ich ganz beschämt gestehen, auch in mir. Leider. Doch das beschreibt den Zorn Gottes überhaupt nicht. Der Zorn Gottes ist weit entfernt davon, einfach so urplötzlich über Menschen hereinzubrechen. Der Gotteszorn hat immer eine lange Vorgeschichte. Gottes Zorn fordert irgendwie unseren Widerspruch heraus. Der liebe Gott, der alles mit sich machen lässt und der alles mit dem Mantel einer angeblichen Liebe zudeckt, ja, der gefällt uns. Er ist jedoch eine Illusion, eine Wunschvorstellung, eine Seifenblase von uns Menschen. Der Mantel der Liebe ist keinesfalls ein Teppich, unter den man allen Unrat kehren kann. Die Bibel ist da eindeutig. Gottes Liebe wäre ohne Gottes Zorn nur halbherzig, nicht echt. Dazu wäre viel zu sagen, wie erwähnt, eine Predigtreihe lang. Gottes Zorn ist aber nicht nur negativ zu verstehen, vernichtend oder gar Angst machen. Er enthält, wenn wir genau hinsehen, wichtige für uns Menschen Hilf- und auch lehrreiche Aspekte. Ich stelle heute in unserem Text drei von diesen mal heraus. Erstens, Gottes Zorn und Gottes Liebe, zwei Seiten einer Medaille. Zweitens, Gottes Zorn ist selten unabänderlich. Und drittens, Gottes Zorn weist auf Jesus. Erstens, Gottes Zorn und Gottes Liebe, zwei Seiten einer Medaille. Eine Predigt über Gottes Zorn und im ersten Punkt taucht schon wieder Gottes Liebe auf. Das geht doch gar nicht. Und doch gehört beides eng zusammen, ja eins geht nicht ohne das andere. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre, spricht Gott zu Mose. Dieser Zorn hat eine gewaltig lange Vorgeschichte. Das goldene Kalb ist nur sein letzter Auslöser. Gottes Zorn geht eine unbegreiflich lang anhaltende Geduldszeit voraus. Und die lässt sich nur mit seiner Liebe erklären. Ich blende einmal zurück. Wir erinnern uns, Gottes Geschichte mit Israel beginnt bekanntlich mit Abraham. Der soll ins Land Kanaan, macht aber ein paar Jahre in Haran Station. Gott wartet geduldig ab. Endlich, dann doch am Ziel angekommen, erträgt Gott geduldig, man kann auch sagen voller Liebe, Abrahams Eskapaden. Zweimal erklärt er seine Frau einfach zu seiner Schwester und verspricht sie einem Herrscher, einfach um Konflikten aus dem Weg zu gehen. Wir kennen die Geschichte. Abraham, der mit Ismael versucht, Gott vorzugreifen. Viele Jahrzehnte später rettet Gott Abrahams Enkel, den Jakob, samt seiner ganzen Sippe vor einer Hungersnot, führt sie auf ganz verschlungenen Wegen nach Ägypten. Mit viel Geduld und Liebe, allen vorkommenden Sünden, und das sind eine ganze Menge, zum Trotz. Und nach Ende der Hungersnot hätte Gott ja erwarten können, dass sich seine Auserwählten wieder auf den Rückweg begeben. Aber nein, das Leben in Ägypten, die guten Weiden sind verlockend und da bleiben sie allesamt dort. Und das, obwohl sie von der Heimat, die Gott für sie vorgesehen hat, ganz genau Bescheid wussten. Die Folgen stellen sich dann mit der Zeit ein. Fronarbeit, Bedrückung, Sklavenstatus. Und Gott sorgt vor, nimmt sich eines Kindes namens Mose an und schickt ihn 40 Jahre zur Ausbildung in ein fremdes Land. Danach rettet Gott sein Volk spektakulär aus der Hand des Pharao. Sie sind mit Gott unterwegs und erleben, eine Wolkensäule schützt sie am Roten Meer. Ihr erinnert euch, die Wolkensäule hat sich nicht nur geführt, sondern hat sich zwischen das Heer des Pharao und dem Volk gesetzt, sodass das Heer sie nicht angreifen konnte. Und dann geht's mitten durchs Schilfmeer, Wassersäule links und Wassersäule rechts. Danach werden sie von ihren Feinden befreit, die in dem Meer ertrinken. Sie erleben in Mara die Verwandlung von bitterem Wasser in Trinkwasser, werden mit Manna und Wachteln in der Wüste Sin versorgt. Sie siegen über die Amalekiter. Erinnert euch an das Ding? Solange Mose seine Hände segnet, hielt, haben sie gesiegt. Und wenn sie runterfielen, weil sie müde wurden, haben sie verloren. Da mussten dann Aaron und Hur die Hände stützen. Und dann haben sie auch gesiegt. Das war also ganz klar Gottes Wirken. Sie erleben, wie Wasser aus dem Felsen springt. Und dazwischen murren, knurren und meckern sie immer wieder. Sie sind überwältigt von Gottes Erscheinung am Berg Sinai. Er schließt mit ihnen einen Bund. Und das alles, was ich erzählt habe, in 3 Monaten, in dieser kurzen Zeit. Und kurz danach fertigen sie Gott ab, ersetzen ihn durch ein goldenes Kalb. Und nun erst, nach dieser geduldigen, liebevollen Zuwendung, entbrennt Gottes Zorn. Hat Gott ein Recht auf seinen Zorn? Die Frage kann man ja stellen. Wenn wir jetzt der reinen Lehre der Evolution anhängen, könnte man doch Zweifel haben. Wir Menschen hätten uns danach ja quasi selbst entwickelt, durch unsere eigenen Anstrengungen angepasst und jetzt sind wir das, was wir sind. Da kommt Gott allerhöchstens als höheres Wesen vor, der zwar viel weiter entwickelt ist als wir, aber wir müssen uns ihm nur beugen, weil er eben mächtiger ist. Doch das ist nur menschliche Hybris, menschliche Überhebung, man kann auch sagen menschliche Dummheit. Die Bibel zeigt uns die Realität auf. Gleich zu Anfang findet man die Schöpfungsgeschichte. Und wieder typisch, wir Christen streiten uns, ob Gott die Erde wirklich in 7 Tagen erschaffen hat, ob das nicht viel länger gedauert hat, oder ob dieser Bericht nur eine Beispielsgeschichte ist, die sich aus vielerlei Volksmythen zusammensetzt. Doch diese Diskussion geht am Kern der Schöpfungsgeschichte doch völlig vorbei. Zentrum ist Gott, allein Gott, Keine Naturkräfte oder sonstige Gewalten haben uns entstehen lassen. Er war es. Ja, noch mehr, alles Leben, jegliche Existenz geht auf ihn zurück. Er hat alles konzipiert und verwirklicht. Wir alle sind ein Werk seiner Hände. Das Wie mag ja ganz interessant sein, doch meiner Meinung nach lenkt diese Diskussion nur vom Wer ab. Gott ist der Schöpfer und das hat Konsequenzen, die für viele Menschen heutzutage sehr schwer zu tragen sind und schwer verdaulich sind. Denn genauso wie der leidende Hiob müssen wir erkennen, dass Gott sich aller menschlichen Urteile entzieht. Wir haben keinerlei Ansprüche ihm gegenüber. Paulus hat das mal mit einem Töpfer verglichen, der mit seinem Ton machen kann, was er will. Alles in uns sträubt sich dagegen. Wir wollen doch sein wie Gott. Wir wollen ihn doch beurteilen. Mit ihm, wenn nötig, sogar abrechnen. Wenn ich einmal vor Gott stehe, werde ich. Liebe Freunde, ich kann euch versichern, daraus wird nichts. Wenn wir aber, wie am Ende Hiob, den Abstand zu Gott hier in diesem Leben schon akzeptieren, wenn wir unseren Status als Geschöpf erkennen, das total von ihm abhängig ist, wenn wir anerkennen, dass die Völker vor ihm wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Sandkorn auf der Viehwaage sind, wie das Jesaja ausdrückt. Und dann, vielleicht dann, kann sich uns in aller Fülle erschließen, wie stark und intensiv sich Gott uns tatsächlich zugewandt hat. Behutsam und voller Liebe trägt er alle Menschen durch ihr Leben. Jeder einzelne von uns ist ihm äußerst wichtig. Der Beter in Psalm 8 wundert sich, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Wenn wir diese Zuwendung, die kein Mensch je einem anderen Menschen gebracht hat oder erwiesen hat, mit Füßen treten, wenn wir uns Götzen ausdenken, die den wahren Gott ersetzen, oder wenn wir unseren Mitmenschen, die er so herzlich liebt wie uns, wenn wir ihnen Böses antun, sie belügen und betrügen, dann muss er zürnen. Würde er es nicht tun, würde seine Liebe wenig glaubhaft und nur einseitig sein. Denkt an das Gleichnis vom Knecht, dem sein Herr Millionen von Schulden erlassen hat und der seinen Mitknecht dann wegen einer lächerlichen Summe ins Gefängnis werfen lässt. Ihn trifft der Zorn seines Herrn völlig zurecht. So gehören Gottes Liebe und Gottes Zorn zusammen. Wenn wir über Gottes Zorn nachsinnen, dürfen wir nie seine mit Füßen getretene Liebe aus dem Blickfeld verlieren. In einem können wir immer sicher sein. Gott zürnt niemals zu Unrecht. Heute, wie damals beim Volk Israel, steht seine Liebe im Vordergrund. Er wartet mit offenen Armen auf uns. Noch haben wir Chance, ihm alles, ob es nun lebensbedrohende Nöte sind oder allerkleinste Wehwehchen, im Gebet zu sagen. Er hört uns gewiss, welch ein Angebot, welch eine Chance. Ich habe eben gesagt, dass auch damals seine Liebe im Vordergrund stand. Hat nicht Gott gedroht, seinen Zorn über Israel zu entfesseln, alle zu vernichten und sich über Moses Nachkommen ein neues Volk zu erwählen? Zweifellos. Und doch, für mich klingt da etwas mehr durch. Fast wie eine Art Test zu Moses Ausbildung im Lande der Midianiter. Denn, zweitens, Gottes Zorn ist selten unabänderlich. Mose hat in Midian eine perfekte Ausbildung zum Chef eines Volkes erhalten. 40 Jahre lang konnte er Tag für Tag lernen. Es war eine Ausbildung in aller Ruhe, die man auch allen heutigen Staatslenkern empfehlen könnte. Mose hat 40 Jahre lang die Schafe seines Schwiegervaters gehütet. Wie viel Geduld und Gelassenheit kann man da lernen? Wie viel Mut sich aneignen, um wilde Tiere mit unzureichenden Mitteln abzuwehren? Man braucht eine gute Übersicht, um die Herde beisammen zu halten. Man lernt, eine ausbrechende Panik bei der Herde zu stoppen. Man kann gute von schlechter Weide unterscheiden. Man muss seinen Mann in der Auseinandersetzung mit anderen Hürden stehen, sei es über Streitpunkte wie Wasserquellen oder Weideland oder was auch immer. Kurzum, nach seiner intellektuellen Ausbildung am ägyptischen Königshof lernt Mose in Midian alles, was man zum Management einer großen Herde braucht. Zur richtigen Zeit steht so eine Führungspersönlichkeit für ein störrisches und halsstarriges Volk zur Verfügung, wird von Gott eingesetzt und kann sich bewähren. Und als Hirte hat er gelernt, nicht sein eigenes Wohlergehen in den Mittelpunkt zu stellen, sondern das Geschick der anvertrauten Herde zu suchen. So ist es nur verständlich, dass er im Konfliktfall nicht seine Herde, also sein Volk, in den Abgrund stürzen will, sondern mit Gott über die Rettung seiner menschlichen Herde verhandelt. Das Geschick im Handel hat er als Hirte zweifellos von der Pike auf gelernt. Und Gott weiß das. Erlaubt mir bitte, dass ich mir vorstelle, dass Gott bei Moses Reaktion, bei allem berechtigten Zorn über Israel, ganz im Hintergrund, ein wenig über Mose geschmunzelt hat. Ein Mann ganz nach seinem Herzen. Dazu wurde Mose von Gott erwählt, geführt und ausgebildet. Ein Mann, der für sein Volk eintritt, sogar mit Gott über den Ausweg aus dessen Zorn handelt. Gottes Zorn währet einen Augenblick und lebenslang seine Gnade, heißt es im Psalm 30. Ja, Gottes Zorn ist selten unabänderlich, selten völlig unabwendbar. So schämten sich Adam und Eva über ihren Ungehorsam und mussten nicht sofort sterben. Kain erkannte die Größe seiner Schuld und wurde von Gott mit einem schützenden Zeichen versehen. 10 gerechte Menschen hätten ausgereicht, um Sodom und Gomorra zu retten. König Saul kehrte nicht um zu Gott. König David, der mich nicht viel weniger gesündigt hatte als Saul, bekannte mehrfach demütig seine Schuld vor Gott. So ist er zum Stammvater Jesu geworden. Umkehr und Buße verschonten Ninive, nachdem der Prophet Jona Gottes Gericht verkündigt hatte. Und von Hiskia wird berichtet, dass er im hohen Alter überheblich wurde gegenüber Gott. Er entging nur dem Zorn, weil er sich demütigte und seine Schuld bekannte. Judas suchte nach seinem Verrat Gott nicht, aber Petrus bereute seine Schuld und blieb bei den Jüngern. Und Petrus ist zum Fels geworden, auf dem Gott seine Gemeinde baut. Genug der Beispiele. Der Ausweg aus dem Zorn Gottes heißt Umkehr und Reue über die Sünde. In unserem Text tritt Mose mit viel Verhandlungsgeschick für sein Volk ein. Es gelingt ihm, Gottes Zorn abzuwenden. Der Zorn Gottes, der fürchterlich ist, der alles zerstört, ist abgewendet. Doch die Folgen der Sünde sind deshalb noch lange nicht verschwunden. Das müssen wir unterscheiden. Der Zorn Gottes vernichtet alles, aber die Folgen der Sünde müssen wir auch tragen. Adam und Eva mussten das Paradies verlassen und sich mit viel Mühe und Arbeit, das kennen wir alle, durchs Leben schlagen. Kain musste seine Verbannung antreten. Davids Sohn von Bathseba starb und später verlor David durch einen Putsch seines Lieblingskindes eine Zeit lang Thron und Herrschaft. Hiskia musste alle seine heißgeliebten Schätze hergeben und litt unter der Belagerung von Jerusalem. Auch das Volk Israel, von dem in unserem Text die Rede ist, entging seiner Bestrafung nicht. Wenn wir den Text weiterlesen, werden wir das sehen. Buße und Umkehr sind das Mittel, um Gottes Zorn abzuwenden. Wer seine Sünden vor Gott und den Menschen bekennt, wem sie von Herzen leid tun, der wird sie los. Und zwar nicht ein wenig, sondern für immer. Und nicht nur vor Menschen, sondern auch vor Gott. Sie sind quasi im Meer versenkt, wo es am tiefsten ist, wie es in der Bibel heißt. Selbst Gott erinnert sich nicht mehr an sie. Wir geraten nicht unter Gottes Zorn, wenn wir im Gespräch mit ihm bleiben oder den Kontakt, das Gespräch mit Gott suchen. Wer zu ihm kommt, den wird er nicht wegstoßen, und seiner vergebenen Sünden wird nicht mehr gedacht. Das ist sicher. Das gilt Einzelnen, das gilt sogar ganzen Völkern. Und da wären wir schon wieder bei einem weiteren Predigtthema. Und wie kann ich da so sicher sein? Welche Garantien gibt es? Ich komme zum letzten Punkt. Drittens, Gottes Zorn weist auf Jesus. Mose ist nicht nur im heutigen Text, sondern die ganzen 40 Wüstenjahre hindurch immer Mittler zwischen Gott und seinem Volk gewesen. Trotz Überheblichkeit, Arroganz und Auflehnung seines Volkes trat Mose immer wieder für seine Leute ein und bewährte sich als treuer Hirte seiner Menschenherde. Letztlich platzte aber auch ihm einmal der Kragen und deshalb durfte er nicht mit ins gelobte Land ziehen. Auch wir haben heute einen Hirten, wie damals das Volk Israel. Jesus ist der Hirte, der an uns nicht verzweifelt ist, der uns getragen und ertragen hat. Er hat Versuchung, Anfeindung und alles Leid erduldet, um die Tür zum Vater, zu Gott, für alle zu öffnen. Durch ihn und nur durch ihn kommen wir zu Gott, entgehen seinem Zorn und seinem Gericht. Heute feiern wir den Sonntag Rogate, auf Deutsch betet. Wir sind mitten zwischen Ostern und Pfingsten, gehen diese Woche auf Jesu Himmelfahrt zu. Am Karfreitag ist Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben, wir wissen das, und 3 Tage später, nach jüdischer Zeitrechnung, wieder auferstanden. Jetzt mal am Rande gemerkt, ich höre immer wieder diese Aussage, für meine Sünden muss kein Mensch am Kreuz sterben. Für mich klingt das so, als wenn jemand in 10.000 Meter Höhe über den Burj Khalifa fliegt, runterblickt und herablassend bemerkt, schau mal, was für ein kleines Türmchen. Dabei ist der mit 830 Meter hohe Burj Khalifa der höchste Turm der Welt. Kurz gesagt, die Selbsterkenntnis schwebt so hoch, dass unsere Sünden uns ganz winzig klein vorkommen. In ihre ganze Fülle dieser Sünden erkennen wir nur am Fuß des Kreuzes, wenn wir Jesus anblicken. Genauso, wenn wir am Fuß vom Burj Khalifa sehen und dann nach oben gucken. Dann sehen wir, wie hoch der ist. Wird man seine Spitze noch nicht mal sehen können, vermute ich mal. Jesus kann uns die Augen für unsere Schuld richtig öffnen. Im Matthäus-Evangelium im 5. Kapitel ab Vers 21 zeigt Jesus beispielhaft unsere tatsächliche Verdorbenheit aus, die eben nicht nur in Taten zum Ausdruck kommt, sondern sich schon in Gedanken äußert. Lest ruhig mal nach. Matthäus 5 ab Vers 21. So sieht Gott uns und unsere Schuld. Und obwohl Gott so unendlich viel für uns getan, uns den Weg in die Ewigkeit gebahnt hat und mit offenen Armen auf uns wartet, kehren viele Menschen nicht um. Sie betrügen einander mit bestem Gewissen, verbreiten frohgemut Fake News, lästern unverschämt in den sogenannten sozialen Medien, die in Wirklichkeit oft sehr unsoziale Medien sind, und streiten sich um Nichtigkeiten, sogar in Gemeinden. Auch Naturkatastrophen können uns natürlich überall treffen. Sie sind ein Zeichen unserer gefallenen Welt. Doch wir Menschen siedeln voller Optimismus, selbst in besonders gefährdeten Gebieten, am Fuß eines Vulkans oder am Ufer eines begradigten Flusslaufs. Wir können Erdbeben sicher bauen, tun es aber aus Profitgier nicht und bringen uns gegenseitig in sinnlosen Kriegen um. Und zu allem Überfluss klagen wir dann noch Gott an, reden von seinem Zorn, weil er das daraus entstehende Leid zulässt. Eigentlich könnte Gott zurückfragen, weshalb wir das zulassen. Deshalb ziehen wir keine Konsequenzen aus dem, was wir erkannt haben. Und entbrennt nun Gottes Zorn über uns, müssen wir uns fürchten? Ich komme zum Resümee. Erstens, grundsätzlich nein, denn noch ist die Zeit der Gnade. Noch will Gott uns mit Liebe überzeugen und nicht seinem Zorn aussetzen. Das kommt später, wenn wir in der Offenbarung lesen. Suche ihn und du wirst ihn finden. Zweitens, selbst wenn du, aus welchem Grund auch immer, glaubst, dass Gott über dich zürnen würde, so unwahrscheinlich das auch ist, musst du dich eben nicht fürchten. Dir steht der Weg zu Gott nach wie vor offen. Er wartet mit offenen Armen auf dich. Wenn du Sünde erkannt hast, wenn du meinst, da kann er mir nicht vergeben, doch er kann. Du musst nur wollen und sie bekennen. Und drittens, selbst wenn du mit allen Mitteln gegen Gott dich stellst, dich gegen ihn abschottest und wehrst und keinerlei Furcht vor ihm hast, hast du auch keine Furcht vor seinem Zorn natürlich. Und dann könnte es dir dennoch passieren, dass du, wie Paulus, mit einem Mal von seiner Zuwendung überwunden wirst und du dich ihm zuwendest. Wie gesagt, noch ist die Zeit der Gnade. Wer jedoch Gott kennt und liebt, der kann getrost in die Zukunft blicken und mit dem leiderfahrenen Paul Gerhard beten oder singen: Warum sollte ich mich denn grämen? Hab ich doch Christum noch. Wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Ich bin dein, weil du dein Leben und dein Blut mir zu gut in den Tod gegeben. Du bist mein, weil ich dich fasse und dich nicht, o mein Licht, aus den Augen lasse. Der Zorn Gottes, ein Zeichen seiner Zuwendung. Erstens, Gottes Zorn und Gottes Liebe, zwei Seiten einer Medaille. Echte Liebe hat auch echte Konsequenzen. Zweitens, Gottes Zorn ist selten unabänderlich. Es ist die Zeit der Gnade, der Umkehr, der Buße, der Vergebung. Und drittens, Gottes Zorn weist auf Jesus, unseren liebevollen Hirten und Herrn, unseren Brückenbauer in Gottes Reich. Amen.